Diese Woche werde ich mal eine kleine Ausnahme machen und was ich zu sagen habe, hat mit, also was ich vorbereitet habe, hat mit der Parsha diese Woche gar nichts zu tun. Dafür halten wir am Programm fest, dass es etwas Halachisches ist.
Shalom, Tov.
Und die Frage, die uns heute beschäftigen wird, hat mich vor einigen Tagen beschäftigt. Jemand hat folgende halachische Frage gestellt. Ein Verwandter hat ein Paket mit Mishloach Manot für Purim geschickt. Allerdings geht es nicht immer so schnell. Und verschickt wurde es vor Purim, angekommen ist es inmitten von Pesach. Und dann kam die Frage, naja, wie ist es eigentlich halachisch mit dem Chametz, der zu Pesach ankommt? Das ist eine hervorragende halachische Frage. Die Frage besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Und bevor, dass wir vielleicht eine oder einige Teshuvot, die ich hier vorbereitet habe, auch physisch anschauen, möchte ich mal die großen Themen hier aussuchen. Was sind die großen Themen, die wir hier haben? Erstens, natürlich darf man zu Pesach kein Chametz besitzen. Und wir kommen darauf zurück, denn was tun wir, damit wir kein Chametz besitzen? Die erste Reaktion, die richtige Reaktion ist, wir versuchen eigentlich den sämtlichen Chametz aus dem Haus zu entfernen, aus unserem Besitz zu entfernen. Nur eins ging das sehr leicht. Meine väterliche Großeltern waren so untere Mittelschicht und sie lebten in einem Städtel in Polen, das heißt noch immer Landshut. Bei Juden Landshut, hat mit dem deutschen Landshut gar nichts zu tun. Und ja, sie wohnten so beim Marktplatz, also im Stadtzentrum. Heute würde man richtig daraus eine schöne Wohnung machen können, richtig inmitten des Stadtzentrums, wo alles geschieht. Und als Mittelschicht hatten sie zwei Zimmerwohnungen, ich meine inklusive der Küche natürlich. Dafür lebten dort drei Generationen: Großeltern, Eltern und Kinder. Und sie hatten eine Glühbirne, eine Glühbirne. Das war so das Haus meiner Großeltern, in dem mein Vater aufwuchs vor dem Krieg. Und ja, wenn man so ein Zuhause hat, dann lässt sich das Erev Pesach zu Bdikat Chametz am Tag vor, also am Vorabend vor Erev Pesach, lässt sich das Haus gut vorbereiten, gut reinigen. Es bleibt kein Chametz übrig. Übrigens, vor, dass es Kühlschränke gab und Gefrierschränke, hatte man ohnehin nicht so viel Essen zu Hause, weil es ja nicht lange gut bleibt. Heute ist es anders. Wir haben riesige Speicher. Menschen, die alleine leben, machen sich vielleicht keine solche großen Reserven. Aber wer schon eine Familie hat und nicht zwingend Lust hat, täglich einkaufen zu kommen, wenn es zu Purim kommt und man entscheidet sich, um das Essen zu Hause aufzuessen, ja, bis Pesach, dann kann es lange andauern. Wir haben manchmal viel Teigwaren, wir haben viel Getreide, wir haben endlose Quantitäten von, ich weiß was, Haferflocken, ja, und andere solche Dinge. Das hat nicht in der Moderne angefangen, sondern schon vor einigen Jahrhunderten war es so, dass in Osteuropa insbesondere viele Juden Gaststätten geführt haben und auch Schnapsmanufakturen hatten. Und weil Schnaps häufig aus gegärtem Getreide destilliert wird, deshalb ist es Chametz. Und deshalb entstand plötzlich ein riesiges Bedürfnis, um eine Lösung für Leute zu finden, die zu viel Chametz hatten, das einfach rauszuschmeißen. In der Gemara kennt man die Idee, dass man den Chametz verkaufen soll. Aber verkaufen, damit meinen wir einen klassischen Verkauf. Hier meinen wir einen effektiven Verkauf, der aber eigentlich eine Art Umgehung ist. Aber eine wirksame Umgehung. Und dann haben wir, ich habe für die, die mit Orchot Chaim ihren Chametz verkauft haben, habe ich das auch in einem Mail ausgelegt. Wir vermieten einen Teil des eigenen Zuhauses, eine Untermiete, und der Chametz, den wir verkaufen, soll eigentlich dort sein, wo man die Räumlichkeiten auch vermietet. Diese Räumlichkeiten können ein Kasten sein oder eine Schublade. oder etwas Größeres. Das kann mal ein ganzes Zimmer sein, aber es kann auch lediglich einfach ein Küchenkasten oder eine Schublade im Gefrierschrank oder was weiß ich sein. Und weil dieser Ort, diese Räumlichkeit vermietet ist, ist der Chametz nicht mehr beim Juden zu Hause und wir verkaufen den Chametz. Das heißt, wir haben ihn verkauft und der Nichtjude hat ihn mitgenommen. Wie hat er ihn mitgenommen? Weil der sich jetzt im Besitz des Nichtjuden befindet. Deshalb stipulieren wir auch in unseren Verträgen, dass der Nichtjude auch Zutritt hat, damit er seinen Chametz abholen kann. Das ist, wie eigentlich ein Chametzverkauf funktioniert. Das funktioniert meistens sehr gut, nicht immer. Es funktioniert insbesondere nicht, wenn der Chametz während Pesach ankommt. Da wird es schwer. Ich kann ja nicht gestern verkaufen, was ich erst heute bekommen habe. Das geht sich nicht aus. Aber das ist nicht das einzige Problem. Das ist ein Problem während Pesach. Es gibt auch noch einen anderen Verbot. Es gibt ein anderes Verbot, es ist das Verbot von Chametz She'avar Alav HaPesach. Sobald Chametz bei einem Juden während Pesach gehalten wurde, wird er nicht nur zu Pesach verboten, sondern er bleibt auch nachher verboten. Und das ist, um zu verhindern, dass Menschen, die nicht so besonders fromm sind, wenn ich das in Anführungszeichen so anführen darf. Fromm ist nicht das richtige Wort, Halacha einhaltend. In jedem Fall Menschen, die nicht so fromm sind, dass sie noch einen finanziellen Vorteil beziehen, sie sind dann die Einzigen, die Chametz haben nach Pesach. Man kann sich das vorstellen. Ein Pizzageschäft von irgendjemand, der sich nicht an Halacha hält, er macht sich schon Yom Tov nach Mittag tonnenweise Pizzas, weil er weiß, dass man zu Pesach alle Frommen die Pizzas wollen. Das ist so ein bisschen pervers, ja. Der sich nicht an Halacha hält, der sich nicht an Halacha hält, nützt sie aus, um davon reicher zu werden. Also unsere Weisen verordneten, das ist ein Issur mit Rabbanan, dass man Chametz, der während Pesach im Besitz eines Juden war, nicht gegessen werden darf. Und deshalb sollte es vorkommen, dass jemand Chametz hatte. Und diesen Chametz, den er hatte, der erfindet den Chametz nach Pesach, dann darf er ihn nicht nützen. Also es ist keine Option, einfach zu sagen, okay, vergessen, ich habe die Mishloach Manot nach Pesach bekommen, die war unterwegs in der Post, naja, kann ich jetzt essen. Das geht so irgendwie. Oder zu sagen, ich bekomme einen Anruf, RFS, hast du schon meine Mishloach, hast du meine Mishloach bekommen? Sage, nein. Ach, die sind noch bei der Post. Dann kriege ich so einen Zettel, ein gelbes Zettel von der Post, das was angekommen ist. Und ich entscheide mir, das nicht abzuholen. Ich warte damit, bis Pesach vorbei ist. Und gehe es dann abholen, dann ist das keine Option. Weil der Chametz, der im jüdischen Besitz war, wenn sollte das als jüdischer Besitz gelten, der Chametz, der im jüdischen Besitz war, wird mit Verlauf des Pessachfestes verboten sein. Also, was tun? Das ist die große Frage. Vielleicht nicht was tun, sondern was ist geschehen oder wie kann man hier etwas verhindern? Was sind die halachischen Fragen, die wir hier klären wollen? Möchte jemand hier einen Vorschlag machen?
Also zunächst einmal würde mich interessieren, wenn das Paket auf der Post ist,
Ja.
in wessen Besitz ist es dann?
Hervorragend. Das ist vielleicht die zentrale Frage. Was sind die Möglichkeiten?
Ja, es kann entweder dem Absender gehören oder es kann dem Empfänger gehören oder weder noch.
Genau, das sind die drei Möglichkeiten. Und möchte noch jemand etwas hinzufügen? Gut, dann haben wir bezüglich des Besitztums, also wem es gehört. Und wie wollen wir jetzt klären, wem es gehört? Was könnte so entscheidend sein, um irgendwie entscheiden zu können, wem es jetzt gehört?
Na, ich nehme an, wenn der gelbe Zettel der Post zugestellt wurde, dann ist es quasi beim Empfänger schon gilt das als eingegangen und empfangen.
Okay, dann muss man darüber sprechen. Das ist eine Möglichkeit.
Aber man könnte auch argumentieren, dass solange der Empfänger es nicht in der Hand gehabt hat und richtig übernommen hat, hat er es noch nicht in Besitz genommen.
Sehr gut, okay, brauche ein Gegenargument. Aber ich, gut, also das sind sehr entscheidende Dinge. Was soll entscheiden, ob es dem Ersten gehört oder nicht? Dem Sender.
Naja, in Wien sagt man, wenn man einen Brief oder ein Paket zur Post bringt, das Paket aufgeben.
Ja, also sprachlich hat man es aufgegeben. Die Frage ist, wem gehört das Paket? Wenn die Post entscheidet, das Paket einfach selbst zu nutzen, dürfen die das?
Nein. Aber es gibt Eigentum und es gibt Besitz. Das sind verschiedene Dinge.
Genau. Sehr gut. Wir werden eine andere Terminologie verwenden, aber das wird auch eine wichtige Auseinandersetzung sein. Hervorragend. Gut, wenn wir wissen, wem es gehört, was ist dann die nächste Frage? Weil wir Pesach kommt, wir wollen jetzt verhindern, dass wir eine peinliche Situation haben. Wer kann diesen Chametz verkaufen? Kann man ihn überhaupt verkaufen?
Ja? Hätte der Absender hätte im Prinzip verkaufen müssen und dem Empfänger quasi warnen, es könnte sein, dass etwas eben wie Schlauchmanot kommen und verkauft sie sicherheitshalber, falls sie während Pesach ankommen.
Okay, gut. Also wir haben jetzt ganz viele Überlegungen gehabt, ganz interessante, gute Überlegungen. Versuchen wir mal zu sehen, und ich versuche das erstens verbal, was für Überlegungen hier halachisch von verschiedenen Puskim hereingebracht wurden. Erstens einige Begriffe. Der Mechanismus, mit dem Eigentum von einer Person zu einer anderen übergeht, heißt Kinyan. Erwerbsakt. Entsprechend, in Hebräisch funktioniert so hervorragend mit diesen Wurzeln. Das heißt, man kann aus der gleichen Wurzel verschiedene ähnliche, anverwandte Wörter entstehen lassen. Kann man in Deutsch übrigens auch, nur in Hebräisch funktioniert es noch besser. Genau wie Kinyan haben wir Makne, das ist das Eigentum aufgibt oder das Besitz aufgibt. Und den Kone, das ist der es erwirbt. Der Makne ist, unternimmt etwas, damit klar ist, dass er Makne ist. Und der andere ist Kone, unternimmt etwas, um Kone zu sein. Was geschieht, wenn jemand Kone ist, ohne dass die Gegenpartei Makne war? Das ist ein Dieb. Ja, das ist die Definition von einem Dieb. Halachisch heißt, wenn eine Person einen Kinyan auf einem Gegenstand ausübt, ohne dafür Erlaubnis zu haben, es Kone zu sein, es war kein Makne dabei, dann ist er ein Dieb. Und so entstehen auch die Pflichten, die Diebe den Opfern ihres Diebstahls gegenüber haben. Zum Beispiel die Pflicht, es zurückzugeben. Ja, solange ich es nicht genommen habe, muss ich es nicht zurückgeben. Noch besser, in der Tora heißt es, wenn ein Dieb dabei erwischt wird, dann kann es sein, dass er doppelt zurückzahlen muss. Um diese Pflicht zu haben, muss er es zuerst genommen haben. Er muss legal als Dieb bezeichnet werden. Das geschieht durch dem, dass er ein Kinyan gemacht hat, ohne dass es ein Makne gab. Ich glaube, Erwin wollte was fragen.
Ja, ich wollte nur fragen, der Kinyan beinhaltet auch ein Geschenk?
Auch, es macht nicht aus, ob es jetzt, wenn es gegen Geld, es gibt ja Bedingungen. Ein Geschenk ist eine Übergabe ohne Gegenbedingung und ein Verkauf ist, wo es eine Gegenbedingung gibt. Okay. Und ein Ausleihen funktioniert nach dem gleichen Prinzip, nur statt, dass es auf ewig ist oder für eine Gegenleistung, ist es für die Leistung, dass das gleiche Ding zurückgebracht wird. Ja, das ist der Also das alles funktioniert mit Kinyanim. Deshalb nehmen Kinyanim und der Halacha auch einen großen, ziemlich großen Raum auf. Gut, jetzt wollen wir noch einen Schritt weitergehen. Fangen wir erstens damit an. Das heißt, das Paket bei der Post abgibt, ist eigentlich Makne. Er gibt Eigentum ab. Er gibt Eigentum ab, nicht an jeden, der es nehmen wollte, möchte. Wenn ich Eigentum an allen Menschen abgebe, dann bin ich, mache ich das, ein Besitztum eigentlich herrenlos. Ich bin Mafkir. Das ist, was wir Erev Pesach, kurz vor der Zeit, als Chametz verboten wird, verkünden. Wir sagen, der Chametz sei wie Staub des Erden. Es ist wenn ich eine herrliche Sachertorte habe, wird sie nicht Staub. Auch wenn ich das tausendmal sage. Was heißt, es ist wie Staub der Erde? Für mich ist es wie Staub. Und wenn der nicht-jüdische Nachbarn kommt, nimmt mir die Sachertorte mit, dann bin ich nicht mehr empört, als ob er meinen Mist weggenommen hätte. Ich freue mich. Das war ja Mist, in meinen Augen. Ja? Er findet eine frische Sachertorte, A-Qualität, und er nimmt sie mit. Ja? Und was ist, wenn es keine Sachertorte ist, sondern ein teurer Whisky? Ich weiß was, wer hat mir einen Whisky letztens genannt, der so 150 Euro pro Flasche kostet? Also auch das, wenn ich sage, Leheve Hefker Uvatel Kaafredare, es ist wie Staub des Bodens, und der Nachbar kommt und er nimmt die Flasche einfach mit. Ja, es war ja nur Staub. Es ist sehr geschmackvoller Staub. Aber es war ja nur Staub. Gut. Das heißt, das ist der Makne. Hier ist das Problem. Halachisch ist Haknaa an sich nicht genug, um etwas aus dem eigenen Besitz zu entfernen. Damit es aufhört, von mir zu sein, brauche ich einen Kone. Es gibt einige Ausnahmen, wenn ich etwas zu herrenlos verkünde, insbesondere zum Beispiel kam jetzt gerade vor Pesach. An diesem Moment, ja, ist es möglich, alle wissen, der Chametz, der bei den Juden ist, wird kurz vor der Zeit des Verbotes, wenigstens wissen Juden das, wird herrenlos gemacht. Und da habe ich die Möglichkeit, das auch so zu tun. Aber normalerweise muss jemand das von mir nehmen, sonst gehört es noch immer mir. Das heißt, an sich ist schwer zu verstehen, wie, wenn ich ein Paket versende, dass dieses Paket aufhören soll, von mir zu sein. Erst wenn jemand es in Empfang nimmt, erst dann hört es auf, von mir zu sein. Das, ja, was wäre die Ausnahme? Die Ausnahme wäre, wenn die Zwischenperson im Namen des Empfängers auftreten kann. Gut. Woran kann ich sehen, dass eine Zwischenperson im Namen des Empfängers auftritt? Zum Beispiel, wenn ich meine Tat nicht rückgängig machen kann. Ich schicke etwas mit der Post auf und ich komme einen Tag später, sage ich, ich möchte mein Paket zurückhaben. Unwahrscheinlich. Dann lässt sich die Frage stellen, ob die Post als Agent, als Zwischenperson, als Vertreter vom Empfänger auftritt. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Was spricht dafür, dass ich meinen Gegenstand nicht zurücknehmen kann? Was spricht dagegen? Ja, es spricht dagegen, dass ich Menschen nicht zwingen kann, erst nicht in ihre Unwissenheit und gegen ihren Willen, kann ich sie nicht zwingen, etwas zu erwerben. Wer möchte von uns zu Pesach Chametz kaufen? Keiner. Wenn wir keinen Chametz kaufen wollen, dann kann man uns auch nicht zwingen, ihn zu erwerben. Und ich habe die Post auch nicht beauftragt, in meinem Namen das zu erwerben. Würde die Post bei mir anrufen und sagen, wir haben hier ein Paket, sollen wir es für Sie in Empfang nehmen? Und nein, will ich nicht. Chametz. Ja? Deshalb lässt sich für und gegen diese Idee argumentieren, dass die Post als Agent auftritt. Ich wollte das erwähnt haben, damit wir sehen können, was die Postgeben diesbezüglich sagen. Ja, Erwin.
Wenn ich das Paket aber falsch adressiere, ja, wird die Post es mir zurückbringen.
Wunderschön. Das ist wiederum ein Gegenargument gegen die Idee, dass man es nicht zurückholen kann. Also wir haben eigentlich hier eine graue Zone. Sollen wir das vielleicht so nennen? Oder eine dritte Situation. Vielleicht. Genau das argumentiert Rabbi Moshe Feinstein. Ich zeige jetzt eine Tshuva, eine kleine Sekunde, dass ich das hier kriege. So. Es ist, erstens zeige ich im Buch, das sind die Responsen von Rabbi Moshe Feinstein, das heißt Igrot Moshe. Der Teil ist Orachaim. Es gibt mehrere Bände, aber jedenfalls Siman Kufmem Vav, also 146. Beinyan Chavilot Shel Chametz, bezüglich Chametzbäckchen, Shenishlach Mikan Eretz Israel, die man aus Amerika nach Israel schickt, und mit Akvim ad Achara Pesach, und sie bleiben stecken bis nach Pesach. Wann ist es üblich, dass Amerikaner an ihren israelischen Verwandten Päckchen schicken? Tavshin Tet Vav. Wir sind jetzt in 1956. Wir haben angeschrieben, ein gewisser Shalom Yecheskel Schrage Rubin Halberstamm, der Rebbe von Tschechnow. Okay. Ich sage so, bezüglich dieser Päckchen, die von Chametz, die von hier nach Israel, an den Verwandten in Israel geschickt werden, und sie bleiben bis nach Pesach unterwegs, ihre Würdigkeit hat geschrieben, dort wo dass der Absender sie einem Nichtjuden verkaufen soll. Ja? Das heißt, der Fragesteller, dem ist bewusst, dass es noch nicht dem Adressierten gehören kann. Ja? Wer soll es ihm von ihnen erworben haben? Aber der Absender, der soll es verkaufen. Dann en shum shela, es gibt keine Fragen mehr. Ja? Denn kol heicha shenimtzaim, wo sie sich nur befinden, im Schloss, sie gehören ihm. Antwortet auch Rabbi Moshe Feinstein, Lamed Alef Dalet, La Anyut Dati. Nach meiner Meinung geht das nicht. Urak Kishim Yachzor Bo Meshaleach Likrovo, Yiyu Mechuyavin Meabedoar Lachzirlo. Das funktioniert nur, sollte der Absender seine Meinung ändern, dass die Post ihm das Paket zurückschicken muss. Es muss auch möglich sein, dass er es der Post bekannt gibt, dass er seine Meinung geändert hat. Man soll es dann nicht dem Adressierten geben. Vom Moment, dass man weiß, dass es zurückgezogen wird, müsste man es nicht mehr abgeben, sondern zurücksenden. Aber, wenn man es ihm nicht zurückgeben würde, oder auch wenn sie es zurückgeben müssen, aber die Kosten, die damit verbunden sind, die werden so hoch, dass es mehr betragen wird als der ganze Chametz in diesem Päckchen. Kein normaler Mensch würde sowas tun, auch kein Abnormaler. Der Chametz ist weg von seinem Eigentum. Dann gehört es ihm, wenn ist es nicht in seinem Eigentum. Erwin, du hast das früher erwähnt, wir haben genau das. Wir unterscheiden zwischen Besitz und Eigentum. Es gehört ihm, ist aber nicht mehr bei ihm. Es gehört ihm, deshalb verletzt er damit die Halachot von Pesach und der Chametz wird verboten. Es ist nicht bei ihm. Man kann nicht etwas verkaufen, auf dem man gar keinen Zugriff hat. Das geht sich nicht aus. Und deshalb ist Rabbi Moshe Feinstein diesbezüglich ganz streng und er sagt, es gibt keine Lösung, der Chametz wird verboten. Ja? Und dann spricht er auch noch, interessant, was er dann nachher noch schreibt. Aber erstens will ich das zusammenfassen. Rabbi Moshe Feinstein besteht die Lösung nur darin, dass man es vor dem Absenden verkauft. Wenn man es vor dem Absenden verkauft, dann ist alles Leihwand. Sonst haben wir ein Problem. Sagt, wenn etwas Shelo ve'eno birshuto, es gehört ihm, aber es ist nicht in seinem Eigentum, dann kann man nicht verkaufen, dann kann man es nicht herrenlos machen. Kim Furash Bavakama Dav Samachtet, Vedav ein, wie es auf Dav 69 und 70 in Bavakama, im Talmud Bavakama steht. Wie im Ken, übrigens, wenn dem so ist, Gambitulolo Yanim, kann man es auch nicht zu Staub erklären, weil diese Erklärung, dass es wie Staub ist, ist lediglich eine Art des Herrenlosmachen. wie od asumi do reiter, und dann wird es sogar von der Torah verboten, die ganze Sache. Dann sagt er, varbe pamim, häufig kommt vor, sholchim achavila lo rak mechametz, ela chametz yeshameat vashaminim merubim. Das Paket, das geschickt wird, besteht ja nicht nur aus Essen. Es gibt auch ein bisschen Essen, aber andere Dinge. Wie gamlif amim und manchmal sholchim gam gadim, dann schickt man auch Kleider. Ja, ich glaube, Sarah hat erwähnt, dass in einem besagten Fall Kleider dabei waren, nicht chametz. Okay. Sagt er in diesem Fall, shabedoar lo yachziru achametz levad. Die Post wird ja nicht das Paket öffnen und in zwei Teilen, einen Teil zurücknehmen, einen Teil weiterschicken. Also das Ganze geht sich irgendwie nicht aus. Und deshalb sagt Rabbi Moshe Feinstein, man kann nicht einmal verkaufen. Tough luck. Eine Situation, die zu vermeiden ist. Nicht alle Poskim sind damit einverstanden. Die Logik von Rabbi Moshe Feinstein ist eine sehr gute. Und bestimmt soll man versuchen, diese zu berücksichtigen. Aber es gibt auch eine andere Auseinandersetzung, die sehr interessant ist. Es gibt eine Frage unter den Poskim, unter den frühen Poskim. Wenn in der Gemara heißt es, wenn jemand Chametz im Obhut bekommen hat und der Chametz wurde vor Pesach nicht abgeholt, wenn die Zeit nahe kommt, dass der Chametz verboten wird, dann soll der es im Obhut hat, der Hüter, soll diesen Chametz verkaufen. Das ist übrigens die älteste Quelle nach meiner besten Erinnerung, die älteste Quelle für das Verkaufen von Chametz. Allerdings hat man damals den Chametz einfach auf dem Markt verkauft. Er soll den Chametz verkaufen. Warum? Wartet er mit dem Chametz, bis Pesach anfängt, begeht der Eigentümer damit ein Verbot, und nachher wird der Chametz wertlos, weil man ihn nicht mehr essen kann. Verkauft man den Chametz jetzt noch vor, dass er verboten wird, dann rettet man damit sein Eigentum. Und obwohl ich normalerweise nicht das Eigentum anderer Personen einfach verkaufen darf oder kann, aber es gibt Ausnahmen. Sollte ich nichts unternehmen, dann verliert er sein Eigentum. In diesem Fall darf ich es verkaufen. Es gibt auch eine anverwandte Halacha. Wenn ich eine Kuh finde. Die Kuh ist verloren gegangen. Ich habe die Kuh gefunden. Ich soll sie zurückgeben. Ich weiß nur nicht, wem sie gehört. Dann bleibt die Kuh bei mir, bis die Eigentümer die Kuh identifizieren können. Sie können sagen, meine Kuh hatte ein braunes Fleck hinter dem Ohr. Ich weiß was. Bevor man die Kuh zurückgibt, braucht man natürlich Beweise, dass diese Kuh diesen Menschen gehört, aber solange die Kuh bei mir ist, frisst die Kuh. Und jemand muss ja diese Kosten tragen. Dann ist die Halacha, eine Kuh kann arbeiten, dann darf ich sie einsetzen als Traktor. Vielleicht gibt sie Milch, dann kann ich die Milch nützen und damit für ihr Stroh zu zahlen. Was ist, wenn ich einen Esel habe? Der Esel, der muss auch Futter bekommen, den kann ich auch als Traktor oder als Cadillac einsetzen. Das ist so ein Personenverkehrsmittel. Und wenn ich ein Pferd habe, dann ist es noch ein noch schöneres Auto. Und was ist, wenn es, ein Hund. Der Hund wird ja nicht arbeiten. Der muss essen. Was mache ich jetzt mit dem Hund? Am Anfang halte ich den Hund und ich kaufe zu essen. Aber irgendwann wird es viel. Bevor die Quantität Essen, die ich eingekauft habe, größer wird als der Wert des Hundes, soll ich den Hund verkaufen. Denn dann wird sich jemand anders um den Hund kümmern, wird sich freuen damit. Und es gibt nicht weitere Ausgaben, dass am Ende der Geschichte, wenn jemand den Hund abholt, er mehr Schulden hat, als er mein Hund wert war. Ich weiß, heutzutage sind wir an unsere Haustiere viel mehr gebunden und es ist irgendwie schwer, sich vorzustellen, dass man einen Hund verkauft. Ich würde sagen, entsprechend ist der Hund mehr wert. Ja, das ist A. B, das ist eine neue, moderne Sache. Heute können wir uns Haustiere leisten. Das hat nicht immer existiert. Menschen hatten Arbeitstiere. Der Hund war da, um die Herde auf der Herde zu wachen. Also es hat einfach eine andere Funktion. Aber die Grundidee ist da, dass wenn ich etwas habe, das Geld kostet, um zu halten, dann soll ich das Ding verkaufen. Damit ich später etwas rückerstatten kann. auf diese Basis, wenn der Chametz jetzt seinen Wert verlieren wird, aber ich kann ihn jetzt noch verkaufen, dann soll ich ihn verkaufen. Dann rette ich damit das Eigentum des anderen. Und das ist in der Gemara. Aber die Poskim stellen sich dann die Frage, kann man den Chametz von Wildfremden verkaufen? Juden natürlich, ja. Vielleicht hat jemand vergessen, seinen Chametz zu verkaufen. Kann ich für ihn seinen Chametz verkaufen? Eine Möglichkeit ist zu sagen, ja, ich rette damit sein Eigentum. Das ist also, ob ich auf der Straße gehe und eine Kuh, die irgendwo angebunden ist, ist so eine eingezäunte Kuh und es gibt eine Überschwemmung. Wenn ich die Kuh nicht raushole, dann wird die Kuh ertrinken. Ich nehme die Kuh und weil sie keine Milch gibt und ich habe kein Feld, um zu ackern und sie kostet mir Geld, dann verkaufe ich sie. Ja? Ich rette damit das Eigentum des anderen. Das ist in Ordnung. Oder? Nein. Diese Möglichkeit, das Eigentum eines anderen zu verkaufen, kann ich erst, wenn ich einen Bezug auf diesem Eigentum habe. Weil ich es in Obhut habe. Entweder habe ich es in Obhut, weil es mir in Obhut gegeben wurde, oder ich habe es in Obhut, weil ich aus halachischer Pflicht, verlorene Gegenstände zurückzuerstatten, dieses Ding habe. Ja, also vielleicht brauche ich eine Beziehung mit den Gegenständen und erst nachher kann ich sie verkaufen oder ich kann sie so verkaufen. Das heißt, praktischerweise bedeutet das Folgendes. Viele Rabbiner machen, ich mache das auch jedes Jahr, nebst des Chametzverkaufes mache ich noch einen zweiten Chametzverkauf. Und in diesem zweiten Chametzverkauf verkaufe ich den Chametz der Menschen, die mich nicht beauftragt haben, ihn zu verkaufen. Warum mache ich das separat? Weil das sowohl halachisch als legal so sehr fragwürdig ist. Ich will nicht, dass der Verkauf des Chametz der Menschen, die mich beauftragt haben, Chametz zu verkaufen, irgendwie beeinträchtigt wird von einem Vertrag, der ein bisschen, sagen wir höflicherweise, komisch aussieht. Ja? Deshalb sind es zwei verschiedene. Ich verkaufe den Chametz von den Menschen, die mich beauftragt haben, in einem normalen Chametzverkaufsvertrag. Aber zusätzlich mache ich auf Basis des halachischen Begriffes Sachin le Adam shelo befanav, dass man etwas auch Vorteilhaftes für einen Fremden machen kann, ohne dass er einen Menschen explizit beauftragt hat, dann mache ich einen Verkauf. Bewusst, dass nicht alle Poskim dem zustimmen. Es gibt Poskim, die sagen, und das sind wir bei Moshe Feinstein. Ja? Moshe Feinstein sagt, ich habe keinen Zugriff darauf, dann kann ich nicht verkaufen. Andere sagen, es gibt manchmal Ausnahme, insbesondere wo der Chametz seinen ganzen Wert verlieren wird und Menschen wollen ja nicht das Verbot des Chametz besitzen übertreten und deshalb kann ich den Chametz von einem Wildfremden kurz vor Pesach auch verkaufen und entsprechend, wenn ich den Chametz der Wildfremden, also andere Juden, aber auch Wildfremden, ich kenne sie nicht, ja, wenn ich ihren Chametz verkaufen kann, dann kann ich ja sicher auch den eigenen Chametz verkaufen, der gerade jetzt bei der Post ist, weil er ist nicht weniger mein Chametz als der Chametz, der nicht einmal meins ist. Deshalb haben wir zwei Meinungen in Poskim. Eine Meinung, die sagt, ich kann den Chametz verkaufen, den ich bereits versendet habe. Und eine andere Meinung, die sagt, nein, ich kann nicht. Wenn jemand weiß, ich schicke ein Paket, das könnte Pesach ankommen, bitte vorab verkaufen. Wenn man nicht weiß, na gut, man hat nicht gewusst. Dann soll man den Chametz verkaufen, einfach weil es ist das Beste, was man tun kann. Der Empfänger soll den Chametz nicht in Empfang nehmen, bis Pesach vorbei ist. Also wer so ein gelbes Zettel bekommt, dass man ein Paket bekommen hat, einfach nicht abholen. Weil wenn ich ihn abhole, bin ich Kone. Ja? Ich nehme es in Besitz. Das ist ja die Definition von Kone. Es ist die wörtlichste Art des Kone sein. Ich nehme es mit. Und das soll man nicht tun, sondern man soll es erst später abholen. Und dann gibt es noch eine Situation, die wir zu erwähnen haben, die wir noch nicht erwähnt haben. Und das ist, was ist für eine Firma, die sich etwas bestellt? Sicher, wenn der Verkäufer ein Nichtjude ist, haben wir kein Problem. Solange ich es nicht im Empfang bekomme, ja, gehört es dem Absender. Problem gelöst. Zu Pesach soll ich selbstverständlich keine Lieferungen bekommen, sondern ich soll sorgen, dass die Lieferungen von Chametz nach Pesach beliefert werden. Aber so ein Container ist besser. Bei der Post ist es schwer zu sagen, ich möchte mein Paket zurückhaben. Aber wenn ich einen Container verschicke, dann kann ich schon der Reederei sagen, schick es mir zurück. Es ist aufwendig, es ist nicht leicht, aber Firmen tun das. Wenn mein Kunde nicht rechtzeitig bezahlt hat, dann ziehe ich das zurück. Ich habe einen Ansprechpartner, das ist Container Nummer 579 auf dem Schiff Evergreen. Wie hieß der dort? Ja, okay. Und deshalb ist es halachisch leichter, um zu sagen, dass der Verkäufer, Absender, dass der den Chametz auch im Container mitverkaufen kann. Dann noch die letzte halachische Bemerkung. Wir haben uns kurz überlegt, ob die Post hier nicht als Auftraggeber des Empfängers fungieren kann. Wie funktioniert das? Das funktioniert mittels eines anderen halachischen Konzeptes. Dieser halachische Konzept heißt Schlichut, einen Agent ernennen. Und interessant ist, für vielen Dingen muss man, damit so eine Agentschaft funktioniert, auf einer halachischen Ebene, muss man gleiche oder ähnliche halachische Pflichten haben. Das heißt, ein Nicht-Jude kann nicht als halachischer Agent für einen Jude auftreten. Und die Post kann für mich das Paket zu mir bringen und dann gehört es mir. Aber wenn es noch bei besitzender Post ist, kann die Post... So, ich habe ein kleines Beispiel. Eine Poststelle könnte nicht einen Get für eine jüdische Frau in Empfang nehmen. Das ginge nicht. Weil die Post hat keine halachische Vertretung im Namen der Juden. Die Post ist im Namen der österreichischen Regierung oder inwieweit sie privatisiert ist. Ich habe es hier in Österreich nicht nachgeschaut. Im Namen der Aktionären. Ja? Nicht in meinem Namen, nicht im Namen des Absenders oder des Empfängers. Ja? Und das ist noch ein halachischer Grund, dass eigentlich hier das nicht im Besitz des Empfängers übertragen werden kann, solange der Empfänger das nicht abholt. So, das war jetzt sehr komplex, viel mehr als gewöhnlich, aber die Frage ist einfach so was Süßes und sie ist relevant für was wir haben, nämlich die Idee, dass Chametz, der im Besitz eines Juden während Pesach war, dass man das nach Pesach nicht verzehren darf. Sei es denn, wurde verkauft, dann war es nicht im Besitz des Juden. Ja? Wenn es verkauft, einem Nicht-Juden verkauft wurde. Aber wenn es richtig im Besitz eines Juden war, dann soll man das nach Pesach nicht verzehren. Trotzdem sagt die Gemara, Chemzan shel Ovrei Avera, der Chametz von denen, die Halacha verletzten, mutar miyad achar Pesach. Direkt nach Pesach darf man ihn verzehren. Warum? Mipnei shen machlifin. Weil die Gemara spricht von solchen heiligen Sündner. Auch wenn sie Sünden begehen, direkt nach Pesach wollen sie nicht mehr den verbotenen Chametz. Zu Pesach kann man keinen anderen Chametz bekommen, dann haben sie Chametz. Aber nach Pesach, auch wenn der Verbot nach Pesach viel geringer ist, wenn es leicht ist, um die Halacha einzuhalten, wollen sie die Halacha einhalten. Und deshalb darf man ihren Chametz nach Pesach doch essen. Ja? Natürlich nicht, wenn ich weiß, dass das da verboten ist, aber ich darf annehmen, dass die Menschen sich bemühen, um das Verbotene für Erlaubtes umwechseln. Das ist einfach, ob das jetzt heutzutage zutrifft oder nicht, ist jetzt die Nebensache. Ich meine, es ist sowas von süß, und wir haben heilige Sonntag. So. Gut, das war's für heute. Also von mir.
Danke.
Okay.
Danke.
Gerne, gerne, gerne. Danke, dass Sie dabei waren. Das war jetzt sehr anstrengend.
Dankeschön.
Entschuldigung, was ich aber nicht verstehe, ist, warum nimmt man nicht das Paket? Ich meine, wenn ich zu Hause jetzt, ich weiß nicht, zwischen den Pölstern irgendwie eine alte Semmel finde, ja, zu Pesach, dann nehme ich sie und werfe sie weg.
Stimmt. Ja? Sehr gut. Es ist ein bisschen komplex. Wenn du eine alte Semmel zu Pesach findest und du hast den Chametz nicht verkauft, dann sollst du ihn verbrennen. Wenn du den alten Semmel findest, aber du hast den Chametz verkauft, dann fragst du den Rabbiner, der es verkauft hat. Weil die meisten Chametz-Verträge sind so formuliert, dass da vergessene Chametz mit inkludiert ist. Wenn du jetzt für 50 Euro Chametz verkaufst, Und für die 50 Euro gibt es noch einen Semmel, den man der Kuh geben kann, stört es dem Käufer nicht. Ja? Er würde nicht dafür extra einen Cent zahlen, aber zusammen mit den 50 Euro Kram, jetzt gibt es noch einen Semmel für die Kuh, das ist okay. Und entsprechend soll man ihn dann nicht verbrennen. Chametz, der während Pesach ankommt. Ich hatte das einmal in der Schweiz. Ein Kind ist geboren und die Marketer sind draufgekommen. Und mitten von Pesach kriegen wir so Kekse für Kinder. Koscher war es nicht, aber Chametz doch. Das musste ich dann verbrennen. Das ist bei mir im Postkasten angekommen. Was mache ich damit? Ja, er ist bei mir. Da habe ich ihn verbrannt. Dann kleine Kekse.
Na gut, also dann nimmt man aus dem Paket die Hammentaschen raus, ja, die Hammenohren raus und schmeißt sie weg oder verbrennt.
Bitte, das ist Rabbi Moshe Feinstein. Hm? Du widerspiegelst die Meinung von Rabbi Moshe Feinstein. Das ist sicher die bessere Meinung
der Gesellschaft.
Ja, die ist auch logischer. Wir sehen alle, dass es viel mehr nachvollziehbar ist. Ich muss mich in vier falten, um zu versuchen zu erklären, wie das irgendwie vertretbar ist. Ja. Okay, wunderschön. Dann übergebe ich das Wort jetzt.